Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Ich bin Sebastian Gerstl und heute gehen wir mal wieder ein wenig näher auf das Thema digitale Transformation von Unternehmen ein. Denn ein traditionelles Unternehmen, ein bereits sehr lange existierendes Unternehmen, fit für die digitale Zeit zu machen, komplett auf Digitalisierung umzustellen. Es erfordert oft gewisse Umbruchschmerzen oder gewisse größere Transformationsprozesse. Das geht oft auch nicht so ganz ohne Hindernisse oder Hürden von sich. Wie genau gestaltet sich das? Das kann ja von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich ausfallen. Deswegen freut es mich sehr, heute einen Gesprächspartner von einem Unternehmen bei uns zu haben, das diesen Prozess durchlaufen hat und der für ein wenig über die ganzen Wachstumsschmerzen und Umbrüche und Umstellungen, was die Erfahrungen waren, mit uns darüber sprechen kann. Es ist Christoph Schmidt. Er ist Geschäftsführer von Wolters Kluwer Steuertipps. Christoph, herzlich willkommen bei uns bei Heise Meets.
Freut mich. Vielen Dank.
Da ich ja da schon das ein bisschen eingeleitet habe dazu, würde ich gerne mal deine Sicht der Dinge auf diesen digitalen Transformationsprozess sehen. Wie würdest du eben die Entwicklung beschreiben von jetzt dem traditionellen Verlag, den Wolters Kluwer hier in Deutschland dargestellt hat, hin zu einem, naja, digitalen Dienstleister, wenn man so will. Welche Herausforderungen hat das mit sich gebracht?
Ja, also ich muss bei der Frage immer dran denken, was ich bei uns Leuten mitgebe, wie sie mich nicht nennen dürfen. Die dürfen mich nämlich nicht Verlagsleiter nennen. Mhm. Das hat bei mir immer so eine Konnotation, die ich nicht mag, aber auch eine positive. Das Positive ist, ein Verlag hat einen sehr wertvollen Kern, das Wissen, eine Aufgabe, einen Anspruch, eben dieses Wissen zu vermitteln. Für mich klingt aber auch immer mit, dass es um textbasierte Produkte geht, dass es darum geht, ein Druckprodukt auf den Markt zu bringen. Für mich klingt auch das mit, was ich in meiner frühen Jugend kennengelernt habe als Verlag. Und ich hätte gerne, wenn Menschen über unser Unternehmen sprechen, eine andere Konnotation. Darum, dass es um Wissen geht, um Kompetenz, wie wir Leuten helfen. Und da ist das Buch eben nicht immer die erste Wahl und Texte nicht immer die erste Wahl, sondern andere Produkte, digitale Produkte. Und die digitalen Produkte müssen auch anders produziert, anders vermarktet werden. Wir müssen uns anders organisieren. Das heißt, für mich ist die Aufgabe viel mehr als das, was mitschwingt, wenn ich Verlagsleiter höre. Und deshalb fühle ich mich wohler mit Geschäftsführer als mit Verlagsleiter. Vielleicht kann ich das mal an einem Beispiel deutlicher machen, wo ich den Unterschied sehe. Wenn man ein Buch produziert, dann hat das eine gewisse Vorlaufzeit. Da werden die Inhalte konzipiert, erstellt, redigiert. Und es gibt einen Prozess und irgendwann ist dieses Buch fertig und dann wird es vermarktet. Das ist in der digitalen Welt aber anders. Es gibt da kein Fertig, sondern eine Webseite kann von dem einen auf den anderen Tag geändert werden. Eine App kann upgedatet werden. Eine Software kann ein Update bekommen. Der Marktangang kann völlig anderer heute als morgen sein. Und es ist sehr, sehr viel in stetiger Entwicklung. Und genau das dann in der DNA des Unternehmens zu verankern. Also wie stelle ich Sachen her? Wie vermarkte ich die? Wie vertreibe ich die? Wie stellen wir uns intern auf? Das heißt für uns Transformation und da ist das Digitale ein Teilaspekt, ein wichtiger Teilaspekt, nicht der einzige. Es ist in Summe uns anders aufstellen und weg von diesem Gedanken, Produkt fertig, dann verkaufen, hin zu dem Gedanken, dass wir uns drumherum gruppieren, welches Problem wir für unsere Kunden wie lösen.
Da ist ja gerade bei den Umbrüchen, die so im Verlagswesen, Stichwort Print und Online und on top für Online jetzt auch soziale Netzwerke, soziale Medien und dergleichen, ein sehr, sehr großer Umbruch entstanden. Du schilderst es ja bereits sehr gut, ein Buch zu produzieren hat eben so viele Vorlaufzeiten, während eine Website zu aktualisieren wenige Minuten in Anspruch nehmen würde dazu im Vergleich. Also da ist ein ganz massiver Umbruch dahinter. Das kann, glaube ich, unsere Zuhörer auch sehr gut nachvollziehen in der Hinsicht. Aber jetzt auch speziell für dich, welche Technologien waren das jetzt? Also online haben wir ja schon angesprochen, aber gibt es abgesehen davon noch digitale Produkte, die da einen ganz massiven Einfluss auf eure Transformation genommen haben?
Ja, ich glaube, man kann da schon so 3-4 Punkte rausgreifen, die sich in den letzten 20 Jahren geändert haben und die auch für die heutigen jungen Erwachsenen total selbstverständlich sind. Für mich waren sie aber, als sie kamen, neu. Also die Einführung des Internets, die Smartphones, die auf den Markt kamen, Online-Bezahlsysteme, Online-Shopping, Streaming-Dienste, Social Media. Da ist ja unglaublich viel passiert und für mich ist das heute selbstverständlich und für meine Kinder auch. Für die Generation meiner Eltern aber nicht. Das ist immer noch was Neues. Und wenn wir das jetzt mal auf unser Thema beziehen, auf das Thema Steuererklärung, dann wurde früher die Steuererklärung anders gemacht und Menschen haben sich auch anders Wissen angeeignet. Früher haben sich Menschen Zeit dafür genommen, haben sich eingelesen in die Materie, haben versucht zu verstehen, was sie tun müssen, Papierbelege gesammelt, hier noch mit einem Freund gesprochen, da vielleicht noch mit einem Buchhalter gesprochen oder mit dem Steuerberater oder mit anderen versucht, das Wissen aufzubauen und dann wurde eben die Steuererklärung auf Papier gemacht. Jetzt ist das anders. Heute gibt es eine Unzahl von Möglichkeiten, die Steuererklärung zu machen und auch eine völlig andere Art, diese Lösungen zu finden. Ich kann einfach bei Google eingeben, Steuererklärung machen. Ich kann es im App Store eingeben. Ich kann es bei Instagram suchen. Und dadurch ändert sich das Verhalten der Kunden, wie sie auf ein Thema zugehen. Und es verändert sich auch, was sie dann von einem Produkt erwarten. Sie erwarten zum Beispiel, dass sie einfach durchgeführt werden, dass sie es intuitiv verstehen, dass es mit dem Finger bedienbar ist, wenn es auf dem Handy ist und eben nicht mit der Tastatur, um mal ein ganz einfaches Beispiel zu machen. Das, was gleich bleibt, ist, dass wir ein Problem für den Kunden lösen. Das Problem ist, ich will eine Steuererklärung machen, ich möchte möglichst wenig falsch machen. Und das können wir ganz gut, weil wir seit 45 Jahren ein Wissen da haben. Das, was wir lernen mussten, ist, das so zu machen, dass auch jüngere Generationen sich noch angesprochen fühlen. Einfach, auf dem mobilen Endgerät, eine Sprache, die für jeden verständlich ist und auch ein gewisser anderer Umgang damit, wie wir über uns informieren. Vielleicht weniger Printwerbung, dafür mehr Präsenz in Social Media.
Mhm. Also das heißt, die große Herausforderung oder die große Krux war sozusagen, wie schaffe ich es, das Portfolio von dem Feld, in dem ich seit fast 50 Jahren stark bin, zu nehmen und das umzubrechen und zu präsentieren, genau, ja, auf eine Art und Weise, wie es den modernen Sensibilitäten einfach auch entspricht.
Richtig, genau. Mhm. Unser Hauptprodukt vor 45 Jahren war ein lose Blattwerk und das haben wir heute noch. Das ist ein umfassendes Kompendium von allem, was man wissen muss, wenn man die Steuererklärung machen will. Und dieses Wissen eben zum Beispiel in ein kurzes Video zu stecken oder auf einer Webseite zu beschreiben oder einen Newsletter dazu zu haben oder das Ganze in einer Online-Anzeige rüberzubringen, ist eine andere Herausforderung, als Jahr für Jahr oder alle 2 Monate dazu einen umfassenden Text zu produzieren. Das Wissen dahinter, also die Kompetenz und das Problem, was wir für die Kunden lösen, ist sehr, sehr ähnlich. Der Zugang dazu aber ein ganz anderer.
Ja, ich meine, so eine Loseblattsammlung, die Updates im klassischen Sinne für eine Loseblattsammlung war, man hat bestimmte Seiten neu rausgegeben und ausgedruckt, die die Leute dann selber abheften konnten. Aber wie du schon sagst, so mit Videos, mit interaktiven Apps, die Art und Weise, wie die Leute mit diesen Inhalten auch direkt umgehen und interagieren können und sich da informieren können, ist ja inzwischen eine komplett andere geworden. Jetzt ist natürlich digitale Transformation nicht abgeschlossen in diesem Sinne. Es ist jetzt nicht so ein, wir haben da jetzt 5 Jahre drauf hingearbeitet, oder ein halbes Jahr oder 2 Jahre und legen jetzt den Schalter um und jetzt sind wir ein komplett neues Unternehmen. Es ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Also wie würdest du jetzt, ihr seid ja jetzt seit diesem Jahr unter dem Namen Wolters Kluwer Steuertipps präsent, aber wie siehst du das in 5 bis 10 Jahren? Welche Herausforderungen kommen da noch auf euch zu, beziehungsweise wo steht ihr da jetzt?
Also wir heißen Wolters Kluwer Steuertipps und wir gehören zu einem weltweit agierenden Konzern namens Wolters Kluwer. Der Konzern hat auch eine lange Transformationsreise hinter sich und ist entstanden aus einem Verlagshaus, ist heute aber vornehmlich ein Softwareunternehmen. Und diese Transformation haben wir im Kleinen einen großen Teil des Weges auch schon gegangen. Wir sind gestartet als ein Fachverlag mit eben lose Blattwerken vor über 45 Jahren. Ich kann mich noch erinnern, als ich Kind war, hat mein Vater das Produkt genutzt. Da standen dann gelbe Ordner im Regal und immer wenn er die Steuererklärung gemacht hat, hat er die gewälzt und ist von A nach B und hat sich Notizen gemacht. Und ich hatte deshalb auch eine emotionale Beziehung dazu. Und das hat sich auch in den vergangenen Jahren schon gewandelt, dass Software dazugekommen ist, eine Webseite dazugekommen ist und weitere Angebote dazugekommen sind. Deshalb bin ich auch erstmal zuversichtlich langfristig, jetzt auf 5 bis 10 Jahre gesprochen, dass wir weiterhin Wege finden, die Probleme unserer Kunden zu lösen. Wir können was, was viele brauchen, nämlich Steuern so rüberbringen, dass Menschen ihre Steuern selber können. Und das ist auch das, was wir uns auf die Flagge geschrieben haben. Wenn Menschen über uns sprechen, dann sollen die denken, mit denen kann ich meine Steuern selbst. Und die Herausforderung ist dann, dass wir die richtigen Produkte dafür haben. Wir haben jetzt zum Beispiel eine App auf den Markt gebracht. Wir arbeiten an KI-basierten Produkten. Aber auch, dass wir die richtige Ansprache finden für die Zielgruppen. Und ich glaube nicht, dass dieser Wandel irgendwann aufhört und wir sagen können, so, Haken dran, wir sind jetzt fertig, sondern dass wir kontinuierlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren immer mal wieder Dinge ändern werden. Neue Produkte, neue Marketingmaßnahmen, neue Arten, das Wissen aufzubereiten. Und deshalb bin ich langfristig zuversichtlich, glaube aber auch, dass wir dann alle paar Jahre uns nochmal neu überlegen müssen, was müssen wir denn ändern? Wo müssen wir zum Beispiel unsere Fähigkeiten verändern? Oder wo müssen wir vielleicht auch unser äußeres Erscheinungsbild anpassen?
Also, oder welche neuen Kanäle kommen dazu? Welche Technologien kommen auf, die man da sinnvoll einfließen lassen kann, beziehungsweise auf die man sich einrichten muss?
Genau, genau. Also, als ich angefangen habe, hat mir ein Manager des Konzerns gesagt, das wird doch nie passieren, dass jemand seine Steuererklärung mit dem Handy macht. Heute wissen wir, war eine falsche Einschätzung. Und das ist ja nicht selten, dass Prognosen darüber, wie sich eine Technologie durchsetzen wird, falsch sind. Ich halte es für gefährlich, solche absoluten Aussagen zu treffen, sondern was wir machen müssen, ist gut beobachten, was Menschen nutzen, wie sie sich verhalten und dann schnell darauf reagieren. Bloß nicht alles auf eine Karte setzen, sondern Dinge ordentlich ausprobieren und testen. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zu dem klassischen Verlagswesen. Ich kann ja nicht ein Buch mal ausprobieren, aber eine Webseite kann ich ausprobieren und wenn sie nicht funktioniert, ändern. Wenn sie nicht funktioniert, ändern, bis sie funktioniert und dann weiter verbessern. Das ist ein großer Unterschied, wie wir dann auf die Kunden zugehen.
Stichwort auf die Kunden zugehen, das ist, glaube ich, auch ein sehr interessanter Punkt. Ich meine, ihr habt euch ja jetzt zumindest in Deutschland umbenannt, effektiv. Aber gleichzeitig wollt ihr ja an die alten Kunden vermitteln. Ihr seid immer noch dieselben Leute mit derselben großen Kompetenz. Ihr habt nur ein neues digitales Angebot, ein neues digitales Auftreten. Und gleichzeitig wollt ihr auch neue Leute ansprechen. Also welche Strategie fahrt ihr da mit der Kommunikation? Beziehungsweise wie kommuniziert ihr da eure Vision, eure Ziele?
Ja, ich würde sagen, wir haben unseren Job richtig gut gemacht, wenn die Kunden, die wir schon haben, überhaupt nicht merken, dass sich etwas verändert. Wenn die weiterhin so, wie sie das gewohnt sind, das Produkt bekommen, wenn die weiterhin die Telefonnummer verwenden können, die sie gewohnt sind und dann sagen, da bin ich schon seit Jahren, da bin ich zufrieden und wenn ich was habe, kann ich mich an die wenden. Und wir ergänzen das Schritt für Schritt durch neue Produkte, wie beispielsweise jetzt eine App, die ein anderes Kundensegment anspricht. Und wir versuchen, uns intern so aufzustellen, dass wir damit besser umgehen können. Zum Beispiel, dass jemand, der online Firma ist, als derjenige, der es nicht mehr machen möchte, auch online eine Hilfe findet. Es ist eine Balanceakt. Wenn wir jetzt zum Beispiel in unserer Hauptsoftware das Design von heute auf morgen ändern würden, Farben, Formen oder die Klickpfade, das wäre nicht sehr intelligent. Da würden wir unsere Bestandskunden verschrecken. Aber die Möglichkeit zu bieten, mit einem anderen Gerät das anders zu nutzen, das scheint zu funktionieren.
Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung dadurch, dass jetzt eben ja die Umstellung auf ein komplett anderes Medium erfolgt ist, sozusagen. Mhm, genau, wie kriege ich Look and Feel und so eine Umgebung, in der sich mein Kunde wohlfühlt, auf einer komplett anderen Plattform genauso wieder abgebildet?
Richtig. Also wir waren da mit der App auch mutig und haben mal was anderes ausprobiert, haben an der einen oder anderen Stelle zu viel probiert. Aber das ist ja das Schöne in der digitalen Welt, dass wir das dann schnell ändern können. und auf die Dinge eingehen können, die wir als Kundenfeedback bekommen. Und auch das ist ein Unterschied zum Geschäftsgebaren von vor 20, 30 Jahren. Wir können Sachen viel schneller ändern. Ein Buch, das ich 20.000 Mal produziert habe, kann ich nicht einfach wieder zurücknehmen und dann anders schreiben und wieder zurückschicken. Klappt ja nicht. Mit einer Software kann ich das aber machen. Über ein Update kann ich die verändern.
Wie sieht das denn intern bei euch im Unternehmen aus? Also wie habt ihr da die Kommunikation vermittelt? Wie sind die Mitarbeiter mitgegangen? Beziehungsweise was habt ihr getan, damit die mitgehen auf dem Weg?
Der für mich wichtigste erste Schritt war, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir etwas ändern müssen. Von draußen draufschauen und zu sagen, das muss anders sein, das ist einfach. Von drinnen draufschauen und alle davon zu überzeugen, dass sich etwas ändern muss, ist eine große Herausforderung. Das Bewusstsein im amerikanischen Management, sprich Burning Platform, muss da sein, dass etwas zu tun ist. Das ist für mich der Schritt eins. Und das geht auch nicht per Ansage. Also da schnipst keiner mit dem Finger und alle sagen, Gott sei Dank, sag mir das endlich jemand mal, ich wäre von alleine nicht drauf gekommen. Sondern das ist ein Erkenntnisprozess. Und der zweite ist, so, wenn wir denn dieses Thema haben, müssen wir anders werden und wir wollen auch anders werden. Und ab dem Moment kann man dann jetzt in meiner Rolle als Geschäftsführer darüber sprechen, wie passen wir das an? Was genau tun wir denn, um es zu verändern? Was wollen wir denn anders machen? Also mein erster Schritt war erstmal das Bewusstsein zu schaffen, dass es verändert werden muss und dass wir uns verändern wollen. Und dann erst über die Vision zu sprechen.
Ist wahrscheinlich auch ein sehr langer Erkenntnisprozess, beziehungsweise ein längerer Weg, um die Leute dann so mitzugehen. Oft ist es ja so, dass, also gerade in der Arbeitswelt, wenn man sagt, ich habe jetzt 5 Jahre lang mich an Prozesse und Abläufe gewöhnt und jetzt soll unsere ganze Zielausrichtung umgestellt werden, ist, glaube ich, recht schwierig, die Leute davon zu überzeugen, dass es da an der Zeit ist, aus der Haut rauszukommen.
Es ist schwierig, aber nicht unmöglich. Denn was ich festgestellt habe, ist, dass das Hängen an Vorgehensweisen in aller Regel nicht aus Faulheit oder mangelndem Verständnis herrührt, sondern es ist eine Gewohnheit, weil es ja auch funktioniert. Und ich habe gleichzeitig festgestellt, dass sobald die ersten Erfolgserlebnisse da sind, und das können noch ganz kleine Sachen sein, wie zum Beispiel eine Kampagne, die gut funktioniert, oder ein positives Kundenfeedback, dass das wie ein Impuls wirkt, zu sehen, wenn ich hier und da etwas anders mache, dann ändert sich auch meine Wahrnehmung vom Unternehmen und das, wie ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter wahrgenommen werde. Es gibt also nicht diesen einen Schritt, diese eine Entscheidung und dann ticken alle auf einmal anders, sondern es sind viele kleine Dinge, die ineinander greifen, bis diese Veränderung dann wirklich wirksam ist.
Habt ihr dann noch irgendwelche konkreten Maßnahmen angegangen, um quasi die Mitarbeiter von diesen digitalen Anforderungen, also darauf vorzubereiten und quasi sie darauf vorzubereiten und zu schulen, dass da jetzt neue Fähigkeiten gebraucht werden, die darauf angepasst werden?
Wir haben zum Beispiel in der Corona-Zeit mal einen digitalen Escape Room gemacht. Escape Room, das gibt's ja in der realen Welt. Man wird eingesperrt, muss gemeinsam Lösungen finden, wie man da rauskommt. Das Ganze gibt es als digitales Format und haben so versucht, das Bewusstsein dafür zu schaffen, wie man mit einer bestimmten Lösungsstrategie weiterkommen kann. Oder wir haben in einem Bereich der Webseite AB-Testing eingeführt und gezeigt, das wirkt und die Zahlen waren da. Und das war nie alle in einen Raum gesperrt, Brainwashing, und dann kommen die raus und sagen, so, jetzt sind wir dabei, sondern es sind eher so kleine Impulse, die sich verteilen über die Organisation. Und ich würde sagen, 1,5 bis 2 Jahre, bis das Ding ins Rollen kam und jetzt nochmal 2 Jahre, bis die richtig großen Auswirkungen wirksam werden.
Gehen wir nochmal auf eure strategische Neuausrichtung ein. Das hast du ja davor auch nochmal angesprochen. Also wie würdest du beschreiben, wie sich die Art, das Geschäft zu führen für Wolters Kluwer Steuertipps geändert hat? Also welche Ziele sind da jetzt mit euch konkret verbunden? Und hat sich die Art und Weise, das Geschäft zu führen, auch verändert?
Ja, es hat sich schon insofern verändert, dass ich in meinen ersten Wochen das Gefühl hatte, es dreht sich alles darum, das, was als Geschäft da ist, möglichst gut zu machen, also ein Run the Business zu optimieren. Wie läuft's? Wie schnell gehen die Dinge? Kann ich hier noch ein bisschen was verbessern oder da noch ein bisschen was verbessern? Und das ist ja auch völlig normal. Das kennt jeder, der Geschäft verantwortet. Da ist Geschäft, das muss laufen, das soll nicht kaputt gehen. Das ist eine Kernaufgabe in der Leitung eines Geschäftes, das Run the Business zu machen. Den Impuls, den ich versucht habe zu geben, ist, dass es neben Run the Business immer auch ein Shape the Business geben muss. Also die Frage, was müssen wir anders tun im Sinne von, welche neuen Produkte brauchen wir, wo müssen wir unser Portfolio ändern, wo müssen wir unsere Kundenansprache ändern, wo müssen wir unsere interne Aufstellung ändern. Und das ist dann Shape the Business. Und beides zusammen, also das bestehende Geschäft richtig durchzuführen und das Geschäft kontinuierlich weiter zu gestalten, das in Summe ist für mich dann die Transformation, die wir durchführen. Und das betrifft dann eben jeden und jede und jeden Aspekt im Unternehmen. Ich mache es vielleicht mal an einem Beispiel fest. Wir haben uns die Regel gegeben, Customer and Digital First. Das bedeutet, wir schauen uns an, welches Problem will denn ein Kunde lösen? Und dann ist die erste Frage, die wir uns stellen, können wir und sollten wir denn dieses Problem digital lösen? Und nur wenn wir das nicht wollen, also nur wenn wir sagen, für dieses Problem, diese Art von Kunden ist der digitale Lösungsweg nicht der richtige, dann denken wir drüber nach, ob man das nicht vielleicht auch mit einem Buch oder mit einem anderen Produkt lösen kann. Und das hat eine Auswirkung auf Run the Business, nämlich wie vermarkten wir, und da gilt bei uns Digital First, also digitale Werbemaßnahmen haben eine hohe Prio gegenüber Printwerbemaßnahmen. Und es hat eine Auswirkung auf Shape the Business, nämlich, dass wir bei jedem Produkt uns neu überlegen, wie wir das Problem des Kunden denn anders und vielleicht digital lösen können. Deshalb greifen diese beiden Punkte auch ineinander.
Siehst du da eigentlich mittelfristig irgendwann einen Punkt gekommen, wo das klassische Printsegment nur noch eine Nebenerscheinung sozusagen ist des Produkts, oder wird es auf absehbare Zeit erstmal nicht verschwinden?
Kurzfristig bis mittelfristig, du hast ja eben gefragt, 5 bis 10 Jahre, glaube ich, werden wir Printprodukte sehen. Printprodukte haben etwas sehr, sehr Praktisches. Ich kann es nebendran legen, ich kann mir Notizen machen, ich kann eine haptische Beziehung dazu aufbauen. Es steht da, wo ich einfach hingreifen kann und ich muss nicht immer was Neues suchen. Also es hat sehr, sehr viele Vorteile. Und viele Menschen sind damit aufgewachsen, sich über ein Buch, über Texte Wissen zu erarbeiten. Und ich glaube nicht, dass sich das in den nächsten 5 bis 10 Jahren so radikal verändert, dass das verschwindet. Wenn wir jetzt noch langfristiger nachdenken, also zum Beispiel die Generation meiner Enkel, kann ich mir schon vorstellen, dass da Bücher keine so große Rolle mehr spielen. Also innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre wird Print garantiert noch existieren, hat seine Berechtigung und schafft einen Wert. In den nächsten 30 bis 40 Jahren, glaube ich, werden wir eine starke Ausdünnung aller Printprodukte sehen, weil es auch andere Möglichkeiten gibt, Wissen zugänglich zu machen.
Und da muss man dann sich auch entsprechend schon frühzeitig auf diese Weichen eingestellt haben. Hat sich denn in diesem ganzen Kontext auch deine Rolle als Führungskraft verändert? Wie würdest du das sagen? Ich meine, du hast ja bereits gesagt, du siehst dich ja jetzt nicht mehr als, oder du möchtest jetzt auch nicht mehr sich als klassischen Verlagsleiter sehen. Wie hat es sich verändert und auch innerhalb des Unternehmens in Bezug auf deine Belegschaft, in Bezug aufs neue Geschäftsfeld? Wie hat sich die digitale Transformation auf deine Rolle da ausgewirkt?
Vielleicht gehe ich mal ein bisschen auf meine Rolle ein. Ich würde rückblickend sagen, dass ich 4 Phasen durchgemacht habe, wobei alle immer wieder hochkommen. Am Anfang war aber sehr klar meine Rolle, das Bewusstsein zu schaffen dafür, dass ein Veränderungsbedarf da ist, und die ersten Weichen auch zu stellen, also Entscheidungen zu treffen darüber, welche Produkte mit welchen Preisen Vorrang haben oder welche Vertriebskanäle Vorrang. Das war so die Phase 1. Nach einer gewissen Zeit war dann die Phase 2, das Team so aufzubauen, dass ein Teil der Dinge, die vorangetrieben werden, ich auch delegieren konnte. Das hat auch ganz am Anfang schon geklappt, aber in der Phase 2 konnte ich das mehr und mehr machen. Und auch größere Themen wie eine neue Produktentwicklung, eine neue Marketingstrategie komplett delegieren. In der Phase 3 habe ich den Fokus darauf gelegt, mein Team so zu coachen, dass sie auch neue Situationen ohne mein Zutun lösen können. Das ist insbesondere ein Führungskräfte-Coaching, also wie stellen Sie selber Veränderungen her, wie gehen Sie miteinander um, wie können Sie Ihr Team entwickeln, wie können aneinandergreifen. Und jetzt die vierte Phase, in der wir uns jetzt befinden, ist mein Fokus auf Selbstorganisation. Also nicht, dass sich jeder Einzelne selbst organisieren kann, sondern dass die Organisation an sich sich selbst organisiert und über bestimmte Mechanismen für Herausforderungen selbst Probleme identifiziert und die Lösung findet, ohne dass jetzt immer ein Chef eingreifen muss und sagt, so und so machen wir das und das jetzt. Natürlich gibt's immer mal wieder Situationen, in denen mir die Entscheidung zufällt, wie wir es machen, mir die Entscheidung zufällt, welche Weichen zu stellen sind. Aber über den Zeitraum von jetzt 5 Jahren hinweg sind wir von sehr starker Entscheidungskonzentration bei mir hingegangen zu einem Team, das sich selbst organisiert, um für die Zukunft die richtigen Lösungen zu finden.
Seid ihr denn bei der ganzen Transformation auch in Hindernisse gelaufen oder sind Dinge passiert, wo man sagt, oh, das hat jetzt nicht funktioniert, da ist möglicherweise ein Fehler gemacht worden? Und wie geht ihr mit solchen Situationen um?
Ich würde ja gerne sagen, ich mache keine Fehler, aber das ist nicht so. Das ist ein Wunschszenario, alles perfekt zu machen. Und ja, wir haben Fehler gemacht. Ich habe unterschätzt, wie stark die kulturelle Prägung der Vergangenheit war. Ich habe unterschätzt, wie stark die Nachfrage der neuen Generation über bestimmte Kanäle ist. Und das ist vielleicht einer meiner Grundsätze. Ich weiß, dass ich Fehler mache und ich spreche darüber, dass ich Fehler mache. Ein weiterer Grundsatz ist, ich gehe davon aus, dass Fehler passieren und nehme deshalb in der Planung schon Rücksicht darauf, dass es Raum dafür geben muss, Fehler zu korrigieren. Wenn ich einen Prozess so aufbaue, also zum Beispiel einen Produktentwicklungsprozess, dass auf dem Weg von Idee zum Launch nichts schief gehen darf, dann geht das aber sowas von schief. Denn da muss nur eine Technologie nicht lizenziert werden, eine Library in der Entwicklung nicht bereitstehen, die Kompilierungsmaschine an dem Tag vom Strom abgeklemmt sein und puff macht's, es geht nicht mehr. Also es müssen Räume geschaffen werden für die Fehlerkorrektur, so Prinzip 2. Prinzip 3 ist, ich versuche, Fehler passieren zu lassen. Wenn ich mich selbst so verhalte, dass ich jeden Fehler, der passieren kann, versuche zu vermeiden, lernt niemand aus diesen Fehlern. Wenn aber ein Mitarbeiter zum Beispiel eine Präsentation woanders hat und kriegt dann das Feedback, das war nichts, dann macht der Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin danach einen Lernprozess durch. Nehme ich diesem Mitarbeiter die Präsentation ab und mache sie selber, tritt der Lerneffekt nicht ein. Und das ist so das dritte Grundprinzip. Ich lasse es zu, dass Fehler passieren dürfen als Lerneffekt. Es gibt eine Ausnahme. Die Ausnahme ist, wenn Fehler passieren aus Unwillen oder mangelnder Kompetenz. Das ist dann ein Führungsproblem, da muss ich einschreiten, aber das ist ein anderes Thema.
Habt ihr dabei euch spezielle Prozesse oder Abläufe etabliert, wie mit Fehlern umgegangen wird? Gibt es da überhaupt eine prozessmäßige Vorgehensweise oder ist das einfach ein Learning, wie es kommt?
Es kommt ein bisschen auf die Bereiche an. In der Softwareentwicklung zum Beispiel sind wir fast vollständig agil aufgestellt und im Rahmen dieser agilen Artefakte, die es gibt, also die Meetingstrukturen, die Transparenz über die Entwicklung zu sprechen, kommen Fehler hoch und daraus wird gelernt. Wenn wir jetzt auf die Gesamtebene gehen, wie wir uns als Firma gestalten, schaffen wir das durch regelmäßigen Austausch. Also mindestens alle 2 Wochen zum Beispiel tauschen wir uns als Führungsteam aus, was läuft gut, was läuft schlecht und wie gehen wir damit um. Das ist aber nicht so stark formalisiert wie jetzt ein agiler Softwareentwicklungsprozess.
Mal so zusammengefasst gesprochen, ich sehe auch bereits, wir kommen schon wieder auf die halbe Stunde. Aber aus deiner Perspektive, was waren für dich die wichtigsten Lektionen, die du aus diesem gesamten Transformationsprozess von einem traditionellen Verlag mit langer Vergangenheit, wenn man so will, hin zu einem modernen digitalen Unternehmen mitgemacht hat? Also was waren da so die wichtigsten Learnings und Lektionen für dich?
Ja, sind so 3 bis 4, je nachdem, wie man sie zusammenfasst. Ich fange mal mit dem für mich wichtigsten an. Transformation ist kein Projekt, das irgendeiner neben dem Rest aller Themen noch machen kann. Die Transformation ist, wenn man sie denn will, eine ganzheitliche Aufgabe für das gesamte Unternehmen und damit Chefsache und muss sich in jedem Bereich des Geschäftes wiederfinden. In jeder Funktion, bei jedem Mitarbeiter, bei jedem Produkt, in jedem Element des Geschäftes. Und nicht ein Projekt, das man einem gibt, der dann eine Veranstaltung macht und dann hofft man, dass Transformation eintritt, um mal ein extremes Gegenbeispiel zu geben. Das zweite ist, nur weil ein paar Leute verstehen, was sich ändern muss und warum, passiert das nicht. Sondern am Anfang der Veränderung muss stehen, dass diejenigen, die Teil der Veränderung sein sollen, sowohl verstehen, dass sie sich verändern müssen, als auch warum und wohin. Und das passiert, das ist die dritte Lektion, nicht durch Fingerschnipsen und nicht durch ein Silver Bullet, sondern das ist ein Prozess, in dem alle in ihrem Tempo mitgenommen werden wollen. Das ist ein kommunikatives Handwerkszeug, das dann eine Führungskraft braucht, um das zu machen. Und auch das kann man nicht delegieren und sagen, so, ich schreibe jetzt an die Wand unseren Transformationspfad, da kann ja jeder drauf gucken und weiß, was zu tun ist. Sondern diese Führungsaufgabe, ich würde sagen, ist fast schon täglich eine Herausforderung an die Führungskraft, das mitzugehen, vor allen Dingen im zwischenmenschlichen Bereich. Wenn man das dann aber macht, ist es sehr rewarding. Also es ist sehr schön zu sehen, wenn Menschen lächelnd durch die Gänge gehen, weil sie nach Jahren endlich mal wieder was machen, was Spaß macht und Erfolg hat.
Das heißt also, digitale Transformation des Unternehmens, es ist kein 0815-Projekt mit einem Lead und einer Zielerreichung, es ist auch ein kontinuierlicher Prozess, der mit den Mitarbeitern direkt gegangen werden muss.
Ja, fast. Es braucht ein Lead, das ist aber aus meiner Sicht immer der Chef oder die Chefin. Kann man nicht wegdelegieren, das muss eine Chefaufgabe sein, aber korrekt, es hört nicht auf, es geht immer weiter. Es gibt nicht den Punkt, wo man sagt, Haken dran, wir sind fertig, jetzt wieder weiter wie vorher. Den Punkt gibt's einfach nicht.
Da verändert sich halt eben dadurch auch diese ganze Thematik der Führungskultur, der Leitkultur und der Führungskraft per se.
Würde ich so sehen. Also ich habe auch sehr viel daraus selbst gelernt, denn im Job davor habe ich ein Unternehmen aufgebaut. Das ist eine ganz andere Herausforderung, als ein Unternehmen umzubauen. Beides macht Spaß, sind aber unterschiedliche Dinge in der Ansprache der Mitarbeiter, im Coaching der Führungskräfte, aber auch in der Steuerung von Produkten oder Prozessen.
Alles klar. Dann vielen lieben Dank, Christoph, für deine Einblicke und deine Ausführungen zu diesem Thema. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das war's für heute erstmal. Ich hoffe, Sie haben sehr viele interessante Ideen und Eindrücke mitnehmen können und haben da auch sehr viel für sich selber, für ihr eigenes Unternehmen erfahren aus diesem ganzen Prozess. Wenn Sie Ihre eigenen Erfahrungen teilen möchten oder wenn Sie andere Ansichten haben dergleichen oder wenn Sie festgestellt haben, da sind irgendwelche Hürden passiert bei Ihnen, die sind jetzt hier nicht zur Sprache gekommen, schreiben Sie uns gerne an. Wir gehen gerne in weiteren Folgen drauf an. Für Heise Meets ist unsere E-Mail-Adresse business-services@heise.de. Nochmals vielen lieben Dank, Christoph, für deine Ausführungen und für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und ich hoffe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie an dieser Stelle bei Heise Meets bald wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.